Liebe Schwestern und Brüder, liebe Besucherinnen und Besucher dieses Gottesdienstes, liebe Musiker, das ist wunderbar, was Sie da oben machen. Wir in Berlin, wir haben auch vieles, aber das haben wir nicht. Und ich bin neidisch auf meine Mitbrüder hier in St. Michael in München. Ich möchte Sie noch einmal, ein drittes Mal vielleicht, für die Unersättlichen, die zum dritten Mal da sind, nach Athen nehmen, in diese uralte Kulturmetropole Europas. Der Paulus predigt dort über den unbekannten Gott. Und solange der Paulus abstrakt von Gott redete, konnte er der ungeteilten Aufmerksamkeit der Zuhörer sicher sein. Solange sich das Gespräch um Spiritualität im Allgemeinen und das höhere Wesen in besonders drehte, fand er unisono Beifall. Athen war tolerant. Ja, das war die Wiege der Demokratie, von liberalen Werten geprägt. Kaum aber kam der Paulus auf die Person Jesu Christi zu sprechen, da zerbrach diese Einmütigkeit. Und als wäre dieser Fauxpas nicht schon schlimm genug gewesen, tritt der Paulus auch gleich noch in ein zweites Fettnäpfchen, nämlich hätte sich der Paulus bei seiner Rede von Jesus als den guten Menschen oder einem besonderen Menschen, wenn er sich darauf beschränkt hätte, dann hätte man ihm das vielleicht noch durchgehen lassen. Das Abschreckende war der Anspruch, den der Paulus hier aufgestellt hat, wer dieser Jesus ist, welche Rolle ihm im Weltgeschehen zukommt und wodurch dieser Anspruch begründet ist. Drei Punkte habe ich und einen kurzen Epilog. Erstens der Anspruch Jesu. Man könnte ja meinen, Jesus war zugestandenermaßen ein beeindruckender Mensch, ein Philosoph, ein Prophet. Die Jünger freilich in einer Mixtur von Euphorie und Trauerarbeit hätten den grandios gescheiterten Möchtegern-Messias posthum zum Sohn Gottes hochgejubelt. Oder anders gesagt, aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Freilich, wenn man die ältesten Schriften des Neuen Testamentes liest, da merkt man, es ist genau umgekehrt. Je älter die Schriften sind, je näher sie am Leben dieses Jesus dran waren, je mehr sie noch der Schrecken und die Glorie von Kreuz und Auferstehung atmen, desto kühner, verwegener reden diese Schriften von Jesus. Und ganz besonders Paulus, der Mann der ersten Stunde, so sagt der Paulus heute den Athenern, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem Jesus den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Jesus als Weltenrichter. Die Schlüsselfigur Gottes im gesamten Weltgeschehen, von der Schöpfung angefangen bis zum Ende der Welt. Der Mann, vor den einmal alle gerade stehen müssen. Ja, geht's nicht auch eine Nummer kleiner? Was ist das für ein unerhörter, vermessener Anspruch an Jesus? Ja, man möchte dem Paulus zurufen, Mensch, jetzt hau doch nicht so auf die Pferde. Was hat Jesus eigentlich über sich selber gedacht? Und wie sahen ihn die, die mit ihm gelebt haben, also Petrus und Maria und Andreas, Maria Magdalena und wie sie alle heißen. Wenn Jesus im Evangelium von sich selber redet, dann bezeichnet er sich meistens als Menschensohn. Vielleicht denken Sie jetzt, es handelt sich eine bei Klerikern übliche pastorale Ausdrucksweise. Ja, so wie der Pfarrer in Ludwigs-Thomas-Lausbuben-Geschichten die Gläubigen immer so geschwollen mit Kindlein anspricht. Ja, und deswegen bekommt er dann den Spitznamen Kindlein. Jesus war aber kein Kindlein und kein Menschlein. Jesus bezieht sich bei dieser Redeweise vom Menschensohn auf eine Bibelstelle, die damals jeder Jude kannte. Der Prophet Daniel schreibt nämlich in seinem Buch gegen Ende des Alten Testamentes: Da, am Ende der Zeiten, kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten, das ist ein Ausdruck für Gott, und wurde vor ihm geführt. Ihm wurde Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft wird eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Und wenn Jesus sich also selbst als den Menschensohn bezeichnet, dann ist das nicht gerade ein Zeichen mangelnden Selbstbewusstseins. Diese Rede zeigt vielmehr einen gestandenen, einen gewaltigen Anspruch. Freilich behaupten kann ja jeder vieles. Die Frage ist, der Scheck gedeckt? Ist der Mann der, für der er behauptet zu sein? Ist der Mann das, wofür ihn seine Freunde ausgeben? Mein zweiter Punkt: die Begründung des Anspruches Jesus. Paulus begründet den Anspruch Jesus, dass er der Weltenrichter, die Schlüsselfigur Gottes ist, erstaunlicherweise nicht mit irgendwelchen Worten oder Taten Jesu. Überhaupt findet man in den zahlreichen Briefen des Apostels Paulus kaum ein Wort darüber, was Jesus sagte oder tat. So wie wir das von den Berichten aus den Evangelien her kennen. Und in der Tat, es kommt bei der Begründung des Anspruchs Jesus nicht darauf an, was die Jünger oder die Kirche oder die Mehrheit, ja nicht einmal darauf, was Jesus selber meinte, sondern allein entscheidend ist, was Gott meinte und wie Gott zu diesem Jesus steht. Die Kirche und auch Jesus selber könnte ja theoretisch vieles von sich behaupten. Die Frage, redet dieser Mann nur aus sich heraus oder hat er einen himmlischen Auftraggeber hinter sich? Die kann nur Gott selbst klären und er hat sie geklärt. Paulus sagt: Gott hat Jesus als den kommenden Weltenrichter dadurch ausgewiesen, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Die Verbindung von Jesus und der Auferstehung, griechisch Anastasis, die war so eng, dass die Athener zu Beginn dachten, das wäre seine Frau. Jesus und seine Anastasia. Ja, auf Bayerisch Jesus und seine Stasi. Wohlgemerkt, es geht bei dieser Anastasia, bei dieser Anastasis, bei dieser Auferstehung, da geht es jetzt nicht darum, dass Jesus wiederbelebt worden ist und in das vorige Leben zurückgekehrt ist, sondern es geht darum, dass dieser Jesus nach vorne in ein neues XXL-Leben mit, das nicht mehr den dreidimensionalen Parametern von Raum und Zeit unterworfen ist, dass er da voraus hinein auferstanden ist, ein Leben, für das uns natürlich, möchte ich fast sagen, die Worte und vor allem die Farben fehlen. Aber es gibt gute Gründe, dieser Behauptung und ihrer Begründung in der Bibel Vertrauen zu schenken. Ich möchte nur mal drei nennen. Nichts ist von Jesus im Neuen Testament so breit belegt wie die Auferstehung. Sie durchzieht alle Evangelien und jeden Apostelbrief. Am Karfreitag, da sagten alle unisono, Jesus ist erledigt. Die einen sagten, Gott sei Dank, das haben wir geschafft. Die anderen sagten, leider Gottes, es war doch so schön. Aber alle waren sich einig, dass mit Jesus und alle Ansprüche, die dieser Mann erhoben hat, die waren hinfällig. Und deshalb musste da ein Eingriff von außen eintreten. Jesus ist vielen Menschen nach seiner Auferstehung erschienen, und zwar nicht nur irgendwelchen traumatisierten Fans, sondern auch und gerade den Kritikern und seinen Gegenspielern. Ja, Jesus erscheint einem Jakobus, seinem eigenen Verwandten, der ihn Zeit seines Lebens für einen Spinner gehalten hat. Markus Kapitel 6. Er erscheint einem Paulus, für den das Christentum am Anfang eine intellektuelle Beleidigung darstellte, die es im Keim zu ersticken galt. Und einmal erscheint er, so berichtet der Paulus, 500 Menschen zugleich. Die meisten lebten damals noch, und der Paulus fordert die Zweifel aus: Wenn er mir nicht glaubt, dann fragt doch die. Diese Erscheinungen, das waren keine Halluzinationen, das waren Manifestationen. Und glauben Sie wirklich, dass praktisch alle Apostel ihr Leben opferten für eine Lüge, die sie selber in die Welt gesetzt haben? Keiner von denen, keiner hat jemals den Glauben an den Auferstandenen zurückgenommen oder für ein Hirngespinst erklärt oder gesagt, naja, ich habe ein bisschen viel getrunken oder sowas. Keiner. Jeder von ihnen ist für den Auferstandenen in den Tod gegangen, weil sie wussten, dieser Jesus, auferstanden von den Toten, der wird auch mich von den Toten auferwecken. Jesus lebt und mit ihm auch ich tot. Wo sind deine Schrecken? Und drittens und letztens, worauf es ankommt, mehr denn je: Nichts. Nichts am christlichen Glauben ist so fundamental wie die Auferstehung, und nichts ist so fundiert begründet. Stellen Sie sich mal vor, das Christentum wäre ein einziges riesiges Gemälde. Ja, ich habe während dieser Andacht gerade eben, habe ich dieses Bild hier hinter mir mit dem Erzengel Michael von Christoph Schwarz angeschaut. Stellen Sie sich vor, alle Glaubensinhalte und Dogmen, alle Bräuche und Traditionen, der Vatikan, alle Päpste, alle Kirchen, Kathedralen, alle kirchliche Kunst, all das wäre mehr oder minder große Teile dieses einzigen kolossalen Gemäldes. Dann ist die Auferstehung Jesu, das ist nicht irgendein Farbklecks links unten oder rechts oben, eine Detailszene, auf der man vielleicht auch verzichten könnte. Nicht einmal die Mitte dieses Gemäldes, wie hier der heilige Michael, sondern die Auferstehung Jesu Christi, das ist der eine starke Nagel, an dem dieses Gemälde hängt. Und wenn Sie diesen Nagel rausziehen, dann fliegt das ganze Gemälde nach unten, zerschmettert und zerdeppert. Alles hängt an dieser einen Wahrheit. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und der Paulus, der ist da glasklar und lässt nichts, aber auch gar nichts an wünschenswerter Klarheit missen, sagt er: Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube nutzlos. Dann ist das Christentum ein einziges Hirngespinst. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann sind wir Christen, betrogene Betrüger, die einem Scharlatan auf den Leim gegangen sind und die andere in die Irre führen. Aber so fährt der Paulus fort: Nun ist Christus auferstanden. Jetzt noch kurz die Reaktionen damals und wie ich meine auch heute. In der Auferstehung bestätigt Gott selbst den Anspruch Jesu und seiner Jünger, der Menschensohn, die zentrale Schlüsselfigur Gottes zu sein. Wie reagieren die Menschen in Athen auf diese Predigt des Paulus? Es gab drei Gruppen. Da gab es zunächst die Gruppe der Spötter. Ja, hast schon mal einen Auferstehen sehen? Vom Tod ist noch keiner zurückgekommen. Ja, die lachen, machen ihre Witzchen. Die lachen über alles, was nicht in ihren kleinen Verstand hineinpasst. Ja, wer von einer Sache wirklich überzeugt ist, der hat es eigentlich nicht nötig, andere Menschen durch den Kakao zu ziehen. Also die Ersten, die Spötter, die lachen. Die größte Gruppe, die zweite Gruppe, das sind die Vertager. Ja, also Paulus, das ist sehr interessant, Mensch, da müssen wir mal drüber reden. Ja, wir müssen eigentlich ein Seminar mal darüber machen, so richtig fundiert, aber jetzt geht es leider nicht, Paulus. Aber vielleicht, wenn der Schulstress vorbei ist oder wenn das Studium abgeschlossen ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, nach der Rente am Sankt-Nimmerleins-Tag. Und es gibt ja auch heute noch die dritte Gruppe derer, die sich Paulus anschließen. Ja, nicht nur eine Philosophie abnicken, sondern diesen Jesus im Alltagsleben umsetzen. Da werden sogar zwei Namen genannt, Dionysos Areopagita, Stadtrat. Stellen Sie sich vor, Dionysos, Stadtrat in München, der hätte es doch gar nicht nötig. Der müsste doch gar nicht in die Kirche gehen, um gewählt zu werden. Oder Damaris, Boutiquenbesitzerin in der Kaufinger Straße, Neuhauser Straße. Die? Es mögen wenige sein, und vielleicht auch weniger werden hier in München. In Berlin sind es viel weniger. In Athen waren so wenige, dass der Paulus, wie wir vermuten müssen, nicht einmal eine Gemeinde gründen konnte. In anderen Teilen dieser Welt ist es ganz anders. China, in Afrika, das Christentum wächst. Jesus ist der Menschensohn, der Richter der Welt, die Schlüsselfigur Gottes. Das ist ein steiler Anspruch, aber keine Anmaßung, weil gut begründet und deshalb fröhlich verkündet, auch und gerade in Zeiten wie diesen. Wir Christen, wir sind eine GmbH, eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Amen.